Bauen, Wohnen, Finanzieren. Der erste Wohnmesse-Podcast. Das folgende Gespräch wurde live auf der erste Wohnmesse digital aufgezeichnet. Mehr spannendes Immobilienwissen findest du auf www.erstewohnmesse.at.
Herzlich willkommen zu unserem letzten Talk auf der erste Wohnmesse digital. Bei mir ist zu Gast Frau Magister Magdalena Brandstätter. Hallo.
Hallo.
Vom Dorda Rechtsanwälte. Und Immobilien sind natürlich auch immer Immobilien und Immobilienrecht. Unser Thema ist heute leicht verständlich mit praktischen Tipps und wichtigen Hinweisen zum Immobilienrecht.
Genau.
Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben die Fragen teilweise genommen, die uns schon im Vorfeld gestellt wurden. Wir haben aber auch teilweise Fragen genommen, die Sie mitgebracht haben, die immer so die aktuell waren oder die eigentlich immer wieder auftauchen. Und wir beantworten natürlich auch gerne Ihre Fragen, die Sie uns live stellen können. Und dann gehen wir, die erste Frage, wenn man eine Immobilie kauft, ist natürlich immer der Kaufvertrag. Wie schaut eigentlich der optimale Kaufvertrag aus? Ich meine, kann ich den auch aus dem Internet nehmen? Oder?
Können Sie machen, aber unsere Erfahrung ist, dass es dann im Nachhinein teurer wird. Also die Kaufverträge, die man im Internet findet, sind Standardkaufverträge, genauso wie die Mietverträge. Es gibt ja unzählige Vertragsmuster, aber die sind halt dann im Regelfall nicht angepasst für die Immobilie, die Sie kaufen wollen. Weil jede Wohnung, jedes Haus, jede Liegenschaft hat ihre Eigenheiten und das sollte man dann auch bestmöglich im Kaufvertrag abbilden. Wenn man das nicht macht, kann es als Käufer teuer werden im Nachhinein, weil man dann vielleicht mit dem Verkäufer streiten muss, weil Themen nicht geregelt sind oder anders geregelt sind und man dann beispielsweise bei einer umgebauten Liegenschaft noch die Anschlusskosten an das öffentliche Versorgungsnetz zahlen muss, falls das noch nicht passiert ist, oder bei einer Wohnung, Eigentumshaus, Dach ist kaputt, kein Geld in der Rücklage und Sie müssen dann plötzlich als neuer Eigentümer genauso Ihren Anteil für die Renovierungskosten des Daches zahlen. Also das sind viele Themen, die man im Vorfeld gut klären und abfangen kann.
Das heißt, ich könnte ihn nehmen, aber er ist nur bedingt anwendbar.
Genau.
Er ist gültig.
Ja.
Leider muss man auch sagen, weil man
absolut
hat natürlich dann auch alle Fehler drinnen, die man Fehler drinnen, die man nicht bedacht hat. Aber es ist auf jede Liegenschaft einfach individuell abzustellen, was ich genau reingebe, was untereinander noch verhandelt wird.
Genau, was noch vereinbart wurde, beispielsweise wenn der Verkäufer noch was renovieren soll, kommt ja auch immer wieder vor, dass er dann sagt, er malt noch aus. Oder manche Möbel sollen noch in der Wohnung bleiben, manche nimmt er mit. Wenn das nicht im Kaufvertrag steht, kann der Verkäufer dann theoretisch alles mitnehmen.
Mhm. Okay, ja, aber glaubt man, das schaut super aus und dann...
Genau, denke ich so, wunderbar, so ein Sofa wollte ich immer schon haben.
Ja.
Oder die Kommode und dann geht es doch nicht.
Was ist eigentlich bei einem Kaufanbot zu beachten? Das ist ja immer so ein heikles Thema. Man ist dann dort mit einer Maklerin oder Makler und wird dann ein Anbot vorgelegt und man sagt, ja, kann man das einfach so unterzeichnen und sagen, passt?
Also, oder... Auch beim Kaufangebot ist es so, es gibt natürlich die Standardmuster, die es auch im Internet gibt, die auch von den Maklern verwendet werden, wo aber dann vielleicht gerade die Punkte nicht stehen, die man noch zusätzlich vereinbart hat. Das kann man gern handschriftlich ergänzen, wenn man jetzt bei der Besichtigung ist und sagt, okay, die Kommode, das Sofa, was auch immer soll in der Wohnung bleiben, dann kann man das gern handschriftlich dazu schreiben.
Fenster werden noch renoviert oder irgendwas.
Genau, was auch immer. Genau. Ja. Oder der Kratzer im Parkettboden wird noch beseitigt, was auch immer. Das Problem ist, dass so ein Kaufangebot verbindlich ist, außer steht explizit, dass es unverbindlich ist. Und bei einem verbindlichen Kaufangebot sind Sie dann auch tatsächlich daran gebunden. Das heißt, wenn Sie beispielsweise für den Wohnungskauf noch eine Bankfinanzierung brauchen, da gab es ja heute auch schon einen Talk dazu, wie man das am besten finanziert, und Sie schreiben ins Kaufangebot nicht hinein, vorbehaltlich Finanzierungszusage von der Bank, dann sind Sie gebunden. Der Verkäufer kann Sie auf Abschluss des Kaufvertrags klagen, auf Basis vom Kaufangebot. Mhm. Und Sie haben dann halt ein Thema, weil Sie vielleicht keine Bankenfinanzierung bekommen oder jetzt gerade nicht zu den Konditionen, wie Sie sich das vorstellen und dann lieber sagen, okay, ich möchte eigentlich noch ein, zwei Jahre warten.
Das heißt, wenn ich jetzt bei einer Wohnung bin und die gefällt mir und ich sage, naja, gefällt mir schon gut und ich unterschreibe mal das Angebot, dann bin ich auch daran gebunden. Mhm. Und der Verkäufer kann dann sagen, du hast das Angebot unterschrieben und bist auch daran gebunden.
Ja.
Und alles, was nicht in diesem Angebot drinnen steht, wird doch nicht mehr in den Kaufvertrag aufgenommen. Also wenn ich dann nachher komme und sage, die Fenster könnte man auch noch renovieren, würde ich sagen, ja, das kennen
Sie. Pech gehabt, genau.
Pech gehabt oder können Sie gerne machen.
Genau. Es ist natürlich schon so, dass im Kaufangebot jetzt nicht alles drinnen steht, was dann noch im Kaufvertrag landet. Also jetzt gerade, wenn es um Gewährleistungszusagen geht, der Verkäufer garantiert ja dann einen gewissen Zustand der Wohnung, des Hauses, der Liegenschaft, stehen natürlich nicht die eineinhalb Seiten oder wie viel es dann noch ist, schon im Kaufangebot, da schreibt man dann halt marktübliche Gewährleistungsbestimmungen. Also da gibt es schon Punkte, die man dann quasi noch dem Kaufvertrag vorbehält, weil sonst könnte man nicht gleich unterschreiben. Aber gerade so wirtschaftliche Eckpunkte, Fensterrenovierung, Kaufpreisreduktion, Zahlungsplan, wann muss ich was machen, sollte im Kaufangebot schon stehen.
Wir haben ja hier auch eine Frage. Leider hat sich mein Finanzierungsplan aufgelöst, den Kaufvertrag. Na, das ist ja noch einen Schritt weiter, dieses hier, aber vermutlich aus einem aktuellen Fall. Ja. Leider hat sich mein Finanzierungsangebot aufgelöst, den Kaufvertrag habe ich aber schon unterschrieben. Kann ich von einem Kaufvertrag zurücktreten?
Wenn Sie kein Rücktrittsrecht dafür haben, an und für sich nicht. Okay. Die meisten Verkäufer oder viele Verkäufer, gerade wenn sie von einem großen Baufirma, großen Bauunternehmen kaufen, sind dann kulant und sagen, okay, dann ersetzen sie uns halt einen geringen Schaden, die Kosten von Notar für die Beglaubigung der Unterschriften, wie auch immer, und wir lassen sie aus dem Kaufvertrag.
Das ist der Best Case.
Aber sie haben halt keinen Anspruch darauf.
Worst Case?
Sie werden geklagt auf den Kaufpreis, auf Kaufpreiszahlung. Und wenn Sie das Geld nicht haben und auch nicht aufbringen können, können Sie dann halt auch in die Privatinsolvenz schlittern.
Passiert das oder nicht?
Selten.
Man findet meist einen Kulanzweg in irgendeiner Form.
Und gerade bei Projekten, also wir erleben es ja alle, dass Wohnungen nach wie vor heiß begehrt sind als Anlageobjekte zu Investitionszwecken, auch wenn die Preise nach wie vor steigen, tun sich die Verkäufer im Moment nicht so schwer, einen zweiten Käufer zu finden und sind deswegen relativ kulant.
Das heißt, man, bevor man einen Streit dann anfängt, sagt man, okay,
genau. Aber wie
Ehre fürs Leben.
Genau, Sie haben keinen Rechtsanspruch darauf. Also wenn der Verkäufer Sie nicht rauslassen möchte, dann kann es schlimm werden und teuer.
Gibt es vielleicht bei einem Kaufanbot eine Ablauffrist, die man irgendwie beachten muss?
Im Kaufangebot steht meistens, wie lange Sie in das Kaufangebot gebunden sind. Das sind Durchschnitt 14 Tage, 4 Wochen, vielleicht 8 Wochen. Und so lange sollten Sie auch keine anderen Kaufangebote abgeben. Das kann nämlich natürlich passieren, kommt auch immer wieder vor, genauso bei Kaufanboten als auch bei Mietanboten, wenn es um eine Mietwohnung geht, dass Sie vielleicht 2, 3 Wohnungen sich anschauen und sich denken, okay, gefallen mir alle ganz gut, ich unterschreibe jetzt überall ein Kaufangebot oder Mietangebot bei der Mietwohnung. Und dann nehmen tatsächlich alle Verkäufer oder Vermieter das Angebot an, dann haben sie auch wieder Pech gehabt.
Okay, weil dann geht das Ganze
wieder von vorne los.
Das heißt, man sollte sich durchaus, wenn man ein Angebot unterschreibt, einfach Zeit lassen, bis man das nächste unterschreibt.
Genau. Und oft ist es auch so, dass es bei Wohnungskaufverträgen auch die Möglichkeit gibt, eine Wohnung für eine bestimmte Dauer zu reservieren. Also das kann man dann durchaus anfragen. Es gibt Reservierungsvereinbarungen, das ist gerade bei Bauträgerprojekten, also wenn die Wohnungen noch im Bau sind und nicht fertiggestellt sind, eigentlich gang und gäbe, dass man dann für eine bestimmte Frist, meistens sind es 10 Werktage, eine Wohnung reservieren kann.
Das heißt, man sollte es eigentlich gar nicht, also es lässt sich alles ausverhandeln, es lässt sich alles in den Kauf oder in die Verträge mit reinnehmen, es muss nur drinnen stehen, es muss ausgesprochen sein und man sollte sich Zeit lassen mit seinen Entscheidungen.
Absolut. Und sich gut überlegen und sich auch nicht drängen lassen.
Ja, ein ganz wesentlicher Punkt, weil hinten nach ist es immer schwieriger aufzuräumen, als vorher keine Fehler zu machen. Dann kommen wir auch schon zur ersten Chatfrage. Wie viel kostet es mich circa, wenn ich beim Hauskauf einen Anwalt beauftrage? Es ist ja immer das Geld.
Ist auch wichtig, die Frage.
Ja.
Hängt vom Immobilienkaufpreis ab. Durchschnittlich ist das Vertragserrichtungshonorar so um die 1,5-2%. Je teurer die Immobilie wird, desto besser kann man im Regelfall als Käufer auch eine Honorarreduzierung vereinbaren.
Okay, kurz und bündig. Das sind dann auch sozusagen die Vertragserrichtungskosten von Seiten des Anwalts.
Genau, das ist dann die Erstellung des Kaufvertrags, die Erstellung der Treuhandschaft und auch die Übernahme der Treuhandschaft im Regelfall dabei. Also Anwälte sind ja dazu verpflichtet, für jeden Kaufvertrag ein eigenes Treuhandkonto zu eröffnen. Das ist auch durch die jeweilige Rechtsanwaltskammer gesichert. In Wien ist es natürlich dann die Rechtsanwaltskammer Wien. Und die Rechtsanwaltskammer Wien sperrt dieses Treuhandkonto elektronisch. Das heißt, wir als Anwälte können nur auf die Konten einzahlen, die die Parteien auch auszahlen, die die Parteien bekannt gegeben haben. Soll eben verhindern, dass ein Kollege, eine Kollegin sich dann denkt, okay, jetzt habe ich so viel auf den Treuhandkonten, ich fahre lieber woanders hin und bleib dort mal eine Zeit lang. Mhm. Dafür gibt es eben die Sicherstellung durch die Rechtsanwaltskammer Wien, die dann eben die Treuhandkonten überwacht und sicherstellt, dass das Geld nur auf die Konten überwiesen wird, die die Parteien auch eingemeldet haben.
Aber wenn ich jetzt natürlich mit meinem eigenen Anwalt komme und mit diesem Vertrag, dann habe ich natürlich auch den Vorteil, dass der auch den Vertrag genau durchschauen kann, dass er auf die Stolpersteine achtet. Ich meine, es sind natürlich die ganzen Bauträgerverträge sind schon normiert, unter Anführungszeichen, aber auch da kann man als Anwalt vielleicht manchmal ein bisschen, ich sage mal, nachbessern oder mal schauen, ob da irgendein Passus drinnen ist, der nicht passt.
Genau, gerade bei den Bauträgerprojekten ist es so, dass der Bauträger einen Anwalt oder Notar zum Treuhänder bestellen muss, nach dem Bauträgervertragsgesetz, der dann die ganze Abwicklung machen muss. Also da haben Sie im Regelfall nicht die Möglichkeit, Ihren eigenen Anwalt zu nehmen, der dann auch die Vertragserrichtung macht, aber Sie können ihn natürlich den Vertrag prüfen lassen und eben Stolpersteine genau hinweisen. Sie zahlen dann auch als Käufer den Anwalt, den Notar des Verkäufers bei den Bauträgerprojekten und müssen dann halt, wenn Sie einen eigenen Anwalt wollen, den auch noch zahlen. Aber an und für sich sind wir Anwälte und auch die Notare dazu verpflichtet, wenn wir auf der Gegenseite eine unvertretene Partei haben, also wenn Sie jetzt kommen ohne Anwalt, sie auch entsprechend aufzuklären und dafür zu sorgen, dass der Kaufvertrag ausgewogen ist. Gerade als Treuhänder haben wir quasi auch eine neutrale Position und müssen schauen, dass es für beide Seiten passt.
Aber wenn ich sage jetzt mal ein bisschen, also wenn ich auf Nummer sicher gehen will für mich, weil ich halt ein bisschen immer denke, na, es könnte irgendwas passieren, dann kann ich, der Vertrag wird ja vom anderen Anwalt errichtet, aber ich selber kann natürlich zu meinem Anwalt gehen und sagen, oder Anwältin gehen und sagen, könntest du bitte das durchschauen, ob da eh alles okay ist oder was man da noch irgendwie verändern kann.
Ja. Und gerade was sehr häufig nicht in den Vertragsmustern für die Bauträgerprojekte enthalten ist, ist ein fixes Enddatum für die Wohnungseigentumsbegründung. Weil man muss ja als Anwalt und Notar nicht gleich Wohnungseigentum begründen, sondern sie bekommen dann eine Anmerkung nach § 40 Absatz 2 Wohnungseigentum. Das ist ihre Zusage für Einräumung von Wohnungseigentum. Das heißt, es ist sichergestellt, sobald Wohnungseigentum begründet wird, dass nur Sie Wohnungseigentümer Ihrer Wohnung werden können. Mhm. Das ist im Grundbuch, da kommt auch kein anderer hinein, außer Sie unterschreiben eine Löschungserklärung. Mhm. Aber die Wohnungseigentumsbegründung erfolgt meistens erst, wenn das Bauprojekt fertiggestellt ist. Weil dann kommt es vielleicht noch zu Änderungen bei Wohnungen. Das müsste man dann immer nachziehen im Wohnungseigentumsvertrag und auch im Nutzwertgutachten.
Und dann müsste man ihn immer wieder umschreiben und verändern. Und das würde einfach Geld kosten.
Genau, das würde Geld kosten. Und deswegen sagen dann die meisten Bauträger, sie begründen dann nach Baufertigstellung Wohnungseigentum. Das ist auch zulässig gesetzlich. Mhm. Das ist auch, wie gesagt, sehr praktisch, weil sonst müsste man das immer wieder neu unterschreiben, immer wieder im Grundbuch berichtigen. Aber es ist dann eben sehr oft kein Datum, bis zu dem Wohnungseigentum begründet sein muss, vereinbart. Was okay ist, solange Sie in der Wohnung wohnen. Nur wenn Sie dann eine Wohnung weiterverkaufen wollen und auch kein Wohnungseigentum begründet ist und sich das vielleicht schon 2-3 Jahre zieht, weil einzelne Wohnungseigentümer meinen, nein, so gefällt mir der Wohnungseigentumsvertrag nicht mehr und ich will das so nicht mehr, dann kann das sehr lange dauern und viele Jahre dauern. Und wenn wir so ein Projekt zum Prüfen bekommen, käuferseitig, ist das halt auch ein Thema, das wir ansprechen, weil es macht den Weiterverkauf
schon so lange, schwieriger. Wenn so lange nichts weitergegangen ist. Genau. Weil der Nächste, der es verkauft, hat dann mit den gleichen Problemen wieder zu kämpfen. Genau. Der muss ja dann auch warten, ob Wohnungseigentum begründet. Woran liegt das, dass es dann nicht begründet wird, das Wohnungseigentum?
Also einerseits, weil dann einzelne Wohnungseigentümer vielleicht meinen, wie gesagt, ihnen gefällt das jetzt nicht mehr, die Änderung. Es ist beispielsweise ein Teil von einer Gartenfläche, die vor allen gehört hat, dann einem Wohnungseigentümer zugeteilt worden. Und dann haben Sie halt ein Problem, weil dann müssen Sie diesen Käufer davon überzeugen und einfangen. Das, Und Wohnungseigentümergemeinschaften sind immer ein bisschen oder können komplexer sein. Da spielt dann auch oft sehr viel Persönliches mit hinein, fühlt sich vielleicht vom Bauträger schlecht behandelt, hat das Gefühl, dass die Mängel in der Wohnung nicht so schnell behoben wurden, wie es gern gehabt hätte, was auch immer. Also da spielt dann sehr viel Emotion immer mit hinein.
Ja.
Und das andere Thema ist, dass Sie sich zwar als Verkäufer Vollmachten geben lassen für die Wohnungseigentumbegründung von jedem Käufer.
Da muss nicht ich als Verkäufer, als Bauträger, lasse mir eine Vollmacht geben für den Verkauf, ja?
Genau, und für die Unterfertigung des Wohnungseigentumsvertrags von jedem Käufer.
Dass er sagt, er wird dann so unterschrieben.
Genau, und die dürfen das dann unterschreiben auf Basis von dieser Vollmacht, aber auch nur, wenn der Käufer zustimmt. Das heißt, Sie haben zwar die Vollmacht, könnten es rein theoretisch machen, aber wenn dann der Einzelkäufer sagt, so will ich es jetzt nicht mehr, können Sie es auch nicht unterschreiben.
Kommt das oft vor, dass das irgendwie...
Also immer wieder.
Immer wieder. Also nicht zu oft, aber es kann berechtigt?
Im Regelfall nicht.
Okay.
Ja. Also nach unserer Erfahrung nicht, aber dann ist es noch so, dass die Vollmachten auch noch auf 3 Jahre befristet sein können. Und wenn dann der Bau länger dauert und sich verzögert und dann die ganzen Vollmachten ausgelaufen sind, müsste man wieder jeden einzelnen Wohnungseigentümer zum Notar bitten. Dann ist vielleicht jetzt mal einer im Ausland, eines verstorben, einer hat weiterverkauft. Also das ist dann wirklich ein Rattenschwanz an Problemen.
Um das dann wieder einzufangen.
Genau, genau. Also es kann aufwendig sein.
Also ist es immer gut, gleich von Anfang an auch den eigenen Anwalt mit dabei zu haben, damit er zumindest einmal sagen kann, du, es könnte sein. Es reicht ja schon, wenn man weiß, dass was passieren könnte, dass man sagt, okay, darauf bin ich vorbereitet, ich will es eigentlich eh nicht verkaufen, dann, wenn wir den Wohnungseigentumsvertrag in 10 Jahren unterschreiben,
auch alles
kann das auch recht sein.
Ja.
Er hat jetzt mit dem Kauf nichts zu tun, sondern eher mit der Miete. Darf ich meine Wohnung untervermieten, wenn ich 1 Jahr ins Ausland gehe? Würde es jedoch im Mietvertrag ins Ausland gehen, würde es jedoch im Mietvertrag keine Untervermietung vorgesehen ist?
Darf man ohne Zustimmung des Vermieters nicht.
Gut.
Also Sie müssten sich in dem Fall die Zustimmung des Vermieters holen. Und Sie müssen auch aufpassen, weil wenn Sie untervermieten,
Ohne Zustimmung.
Genau, kann sie einerseits der Vermieter kündigen und andererseits müssen sie Wohnungsmietverträge, auch Untermietverträge auf zumindest 3 Jahre befristen. Es gibt ein paar Ausnahmen für kurzfristige Aufenthalte von bis zu 6 Monaten oder wenn es nicht der Hauptwohnsitz ist. Aber wenn sie den Mietvertrag nicht auf zumindest 3 Jahre befristen, ist es nach dem Mietrechtsgesetz ein unbefristeter Mietvertrag und Sie können als Hauptmieter Ihren Untermieter auch nur wieder gerichtlich kündigen und auch nur, wenn ein gesetzlicher Kündigungsgrund vorliegt. Also da muss man wirklich aufpassen mit den Befristungen, gerade auch bei der Untervermietung.
Aber prinzipiell nein, wenn ich, es wird ja dann meistens auch in den Mietverträgen steht ja dann oft drinnen Untervermietung, also dass es nicht erlaubt wird und dann geht es auch nicht.
Genau,
also das sollte man auch gar nicht angreifen.
Der Vermieter muss zwar begründen, gerade im Altbau, wieso die Untervermietung nicht gewünscht, nicht gewollt ist, aber die meisten Vermieter stimmen dann auch zu, wenn man sagt, ich bin jetzt 1 Jahr im Ausland, also wir kennen genug Fälle, ich komme dann eh wieder zurück, darf ich das für 1 Jahr untervermieten?
Okay. Also. Ja. Aber weil Sie jetzt gesagt haben, bevor ich das ohne Wissen des Vermieters mache, frage ich lieber mal an.
Genau.
Weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Okay. Eine weitere Frage. Meine beste Freundin will mir meine Wohnung abnehmen, also abkaufen. Ich habe etwas Sorge, dass sie mit einer Freundin zu machen. Was muss man da eigentlich mit bedenken? Ist sicher eine interessante Sache, also eine spannende Frage. Ja.
Sehr spannende Frage, weil man dann ja auf die freundschaftliche Ebene mit hineinbringt und die ja nicht zerstören möchte, wenn es irgendwelche Punkte gibt, die man sich nicht einig ist. Deswegen ist meine Erfahrung, dass man gerade bei solchen Verträgen im Freundes-, im Bekannten-, im Familienkreis wirklich schauen muss, was man in den Vertrag aufnimmt und möglichst viel regelt und möglichst viel spricht darüber, was sich jeder erwartet. Und dann eben keine Enttäuschung auszulösen. Also es ist jetzt keine primär rechtliche Frage, sondern
eine
faktische,
eine faktisch-soziale Frage,
absolut,
wenn man das so will. Ja?
Absolut.
Also prinzipiell rechtlich spricht nichts dagegen.
Genau, es gibt auch keine Sonderregelungen dafür. Aber man sollte eben schauen, dass der Vertrag möglichst ausgewogen ist und dass jeder genau weiß, was er zu erwarten hat. Also wenn ich jetzt schon weiß, dass in meiner Wohnung was defekt ist und ich sage, dass der Freundin nicht die Wohnung abkauft,
dann
wird es hervorkommen und für Unstimmigkeiten sehr wahrscheinlich sorgen. Wenn ich es hingegen sage.
Wobei es kann natürlich auch in solchen Fällen immer sein, naja, dann passiert nach einem halben Jahr was. Mhm. Dann ist die Frage, naja, wieso hat man das nicht sehen können? Ja. Dann brauchst du auch wieder einen Sachverständigen. Also ich glaube, mit solchen Immobilien-Sachen im Freundeskreis, ich meine, wir werden dieses Problem verstärkt bekommen mit der Miete, wenn das Bestellerprinzip kommt, werden ja doch sehr viele Leute es zu erwarten, die Wohnung weitergeben. Ja. Und man wird es dann vermutlich im Freundeskreis weitergeben oder im Bekanntenkreis. Ja. Und Mieten im Bekanntenkreis ist ja noch einmal
schwieriger.
Eine Spur schlimmer als der Verkauf.
Absolut.
Das ist es nämlich, weil beim Verkauf hast du zumindest, aber der kann dann vielleicht nicht zahlen oder wie können die, also ich glaube, in Deutschland sieht man ja schon, dass viele Probleme auftauchen. Ja. Interessant, dass man in Österreich das nicht verstanden hat und im Endeffekt das Gesetz ab 1. Jänner 2023 kommen wird.
Genau.
Ich möchte noch ganz kurz erklären zum Bestellerprinzip. Es geht darum, dass ab 1. Jänner 2023 nur mehr derjenige die Provision zahlen muss, der den Makler beauftragt.
Genau, und bisher ist es ja gelebte Praxis, dass der Mieter bzw. der Käufer den Makler zahlt und der Vermieter-Verkäufer sich mit dem Makler eben ausmacht. Mir verrechnest du keine Provision, sondern bitte den Mieter oder Käufer. Und das wird dann eben umgedreht.
Wird umgedreht und es müsste eigentlich der Vermieter zahlen.
Genau.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn ich meine Wohnung über 10 Jahre vermiete, dann sage ich, okay, die 2 Monatsmieten sind egal. Ja. Das ist es aber leider nicht so. Und darum wird es hier vermutlich zu einigen, es wird der Vermieter den Auftrag nicht geben, sage ich jetzt einmal. Ja. Und sie werden es vermutlich, und darum haben wir das jetzt auch so gesagt, im Familienkreis, im Freundeskreis unter der Hand weitergeben oder was auch immer.
Genau.
Damit fällt aber auch die Gewährleistung weg, die der Makler gibt.
Genau.
Also es gibt da sehr viele, und in Deutschland haben sie es seit 7 Jahren und es gibt Riesenprobleme auch bei den Gerichten. Aber es
schauen wir mal, wie sich es bei uns auswirkt, aber ich vermute vielleicht wenig anders. In Deutschland.
Ja, das wäre eine große Überraschung. Das wäre eine große Überraschung. Also es ist anzunehmen, dass es sich bei uns genauso auswirken wird wie auch in Deutschland. Ja.
Genau. Also ich glaube persönlich auch nicht, dass jetzt kein Verkäufer, Vermieter mehr einen Makler beauftragen wird. Gerade die großen Vermietungen, die großen Unternehmen werden das wahrscheinlich weiterhin machen.
Das glaube ich auch, ja.
Aber bei der Privatvermietung, beim Privatverkauf wird es wahrscheinlich noch mehr weggehen vom Makler. Es gibt ja jetzt auch schon genug Vermieter, Verkäufer, die das alles privat machen, über Willhaben, sonst was. Mhm. Aber da bin ich bei
es
Ihnen,
wird,
da wird sich
es
die
wird
Anzahl...
verstärkt werden und das ja, werden wir anschauen. Aber dann haben die Anwälte wieder was davon.
Ja. Ja.
Aber ja, also, na gut. Der Herr Frühwirt... Gerhard Frühwirt, Frage, darf ich als Mieter mir ein Haustier zulegen, ohne davor den Vermieter, um Erlaubnis zu fragen?
Wenn es ein übliches Haustier ist, ja. Es gab jetzt auch eine OGH-Entscheidung zur Hundehaltung. Mhm. Bisher war die Rechtslage so, dass ich Tiere, die üblicherweise in Käfigen, Terrarien, Aquarien gehalten wurden und die jetzt nicht giftig sind, also keine Vogelspinne, keine,
was auch immer,
genau, so, keine Skorpione, die durfte ich in der Wohnung halten, auch ohne Zustimmung des Vermieters und auch wenn es im Mietvertrag anders drinnen gestanden ist. Mhm. Und jetzt gab es eben kürzlich eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der eben gesagt hat, das gilt auch für Hunde und Katzen. Also darf ich auch Hunde und Katzen halten. Ich darf natürlich jetzt kein Hundemessi sein, kein Katzenmessi, kein Animal Hoarding machen und in einer kleinen Wohnung halt vielleicht nur einen Hund halten.
Animal Hoarding ist gut, ja.
Ja, kommt immer wieder vor. Und man muss natürlich schauen, dass die anderen Mieter nicht beeinträchtigt werden. Also wenn man jetzt einen Hund hat, der den ganzen Tag nur bellt, kann dagegen auch vom Vermieter vorgegangen werden. Mhm. Wenn man einen Hund hat, der ab und zu bellt, das ist auch alles ausreduziert, ist das total fein. Ja. Und natürlich die Schäden, die die Tiere verursachen, also Kratzspuren von Katzen und so weiter, sind natürlich dann auch zu beseitigen, wenn man auszieht.
Mir hat einmal irgendwann ein Makler gesagt, also wenn es auch ihm ginge, pro 10 Quadratmeter 1 Kilo Tier.
Ah ja. Das, sollen Sie nicht schnurren?
Das als als Richtlinie. Und das wäre dann bei 80 Quadratmeter, hätte dann der Hund oder was, ich meine, die Katze 8 Kilo ist relativ schwer, aber der Hund mit 8 Kilo, ja, weil es sind ja manchmal oft wirklich viel zu große Tiere drinnen, aber auf jeden Fall, ja, man kann es, man kann die Tiere halten.
Klargestellt.
Weitere Frage, als ausländischer Staatsbürger, wo muss man die grundverkehrsbehördliche Genehmigung beim Wohnungskauf beantragen? In der Stadt, wo man das Objekt kauft oder wo man gemeldet ist?
Dort, wo man die Liegenschaft kauft. Also wir haben ja in Österreich neuen Grundverkehrsgesetze. Mhm. Jedes Bundesland hat ein eigenes Gesetz und auch eigene Zuständigkeiten. In Wien wäre es die Magistratsabteilung 35, die für den Ausländergrundverkehr zuständig ist. Unabhängig davon, wo man gemeldet ist, man schaut einfach, wo ist die Wohnung, wo ist das Haus und schaut dann, welches Amt, welche Behörde zuständig ist. Ist auch alles im Internet sehr gut aufbereitet. Also wenn man dann in Salzburg kauft, gibt es eine Homepage, Wien hat eine Homepage, also jedes Bundesland.
Okay, also man weiß, an wen man sich wenden muss.
Genau, gibt es dann auch meistens Online-Formulare, die man ausfüllen kann. Mhm.
Dann machen wir hier wieder eine kleine Pause. Wir machen hier weiter. Das war aus Twitter, muss ich dazu sagen, aber es ist eine interessante Frage. Wie weiß ich, ob ich den richtigen Anwalt gefunden habe? Beziehungsweise, wie finde ich den oder die Richtige?
Die Anwaltei, absolut. Die Anwaltei ist eine Vertrauenssache. Also man muss sich als Mandant von seinem Anwalt ernst und wahrgenommen fühlen und man muss, finde ich, auch ein bisschen auf einer Wellenlänge sein. Also es gibt ja Anwälte, die sehr gerne streiten, die um jeden Preis streiten. Es gibt Anwälte, die versuchen, wenn es dann Themen gibt, die zu besprechen sind, das eher einvernehmlich zu lösen. Und man muss sich überlegen, welcher Typ bin ich selbst? Was für einen Anwalt brauche ich? Mhm. Hängt natürlich dann auch immer ein bisschen von der Causa ab. Und man findet die Anwälte meistens auch über Freunde und Bekannte.
Ja. Es ist meistens eine Empfehlungssache.
Total.
Ja, weil jeder kennt wen, der einen kennt, der einen Anwalt braucht oder eine Anwältin gebraucht hat und das dann einfach weiterempfiehlt, wenn es gut war.
Genau.
Also im Freundes- und Bekanntenkreis umhören.
Ja, wäre die Empfehlung. Es gibt natürlich dann auch immer Anwaltsrankings in verschiedenen Magazinen. Mhm. Kann man sich natürlich auch anschauen. Und wenn man jetzt gar niemanden kennt, die Rechtsanwaltskammer Wien hat auch eine Liste aller Rechtsanwälte. Findet man auch im Internet. Okay. Kann man dann auch sich durchklicken und schauen.
Dann eine Frage aus dem Chat. Können mir meine Eltern ihre Eigentumswohnung steuerfrei schenken?
Ja, es gibt in Österreich keine Schenkungssteuer. Sie müssen eine Schenkungsmeldung machen. Mhm. Geht übers Finanz online. Aber Steuern fallen jetzt rein für die Schenkung keine an. Aber Sie müssen natürlich Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr zahlen, wenn Sie das Ganze im Grundbuch eintragen wollen. Das ist reduziert aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses. Gibt es einen Stufentarif bei der Grunderwerbsteuer und einen reduzierten Steuer, also Bemessungsgrundlage für die Eintragungsgebühr. Das müssen Sie zahlen, aber es gibt jetzt keine Schenkungssteuer, es wird jetzt nicht irgendwo gefasst.
Mhm. Aber das sind jetzt keine Unsummen?
Nein.
Das sind?
Im Regelfall ein paar hundert Euro.
Okay.
Ist natürlich auch viel Geld, aber im Vergleich zu dem, was man sonst beim Kaufvertrag zahlt, ist es sehr gering. Mhm.
Also geht.
Ja.
Nächste Frage. Darf ich meine Wohnung einfach so via Airbnb vermieten? Was muss ich davor beachten?
Gute Frage.
Ja, Airbnb-Vermietung ist nur unter gewissen Voraussetzungen zulässig. Gibt es verschiedene gesetzliche Einschränkungen. Mhm. Einerseits die Gemeinde Wien hat es ja jetzt generell verboten und untersagt. Also wenn Sie eine Gemeindewohnung haben, hat die Gemeinde Wien den Standpunkt, dass es nicht zulässig ist. Mhm. Dann muss man auch weiterschauen durch die Bauordnungsnovelle in Wien und auch in vielen anderen Bundesländern gibt es jetzt sogenannte Wohnzonen. Mhm. Wohnzonen dürfen nicht gewerblich genutzt werden.
Und es wäre ja eine gewerbliche Nutzung, Airbnb?
Genau, das hängt ein bisschen davon ab. Wenn Sie jetzt im Jahr das eine Woche machen, wo Sie tatsächlich nicht da sind, sind Sie wahrscheinlich nicht in der Gewerblichkeit. Also die Gewerblichkeit setzt voraus, dass Sie das regelmäßig machen und sich dadurch mehr oder weniger ein Einkommen erwirtschaften. Wenn Sie es natürlich regelmäßig machen, geht es auch in den Wohnzonen nicht. Und Sie müssen eventuell auch eine Gewerbegenehmigung beantragen. Also öffentlich-rechtlich noch schauen, sonst kann das auch untersagt werden. Mhm. Gibt Strafen.
Wo kann ich mich am besten informieren?
Für?
Naja, was ich jetzt alles brauche.
Beim Anwalt.
Beim Anwalt,
okay. Ja, es ist relativ komplex.
Bitte, es ist nämlich komplex und man muss nämlich auch aufpassen, weil ich meine, es gibt auch immer dieses Thema, dass man dann in einem Haus mit Wohnungseigentum, dass man dort vermietet, dann kommen die Nächsten, die beschweren sich, dann sagen sie, und es ist so schon schlimm genug und ich glaube, wenn man da nicht rechtlich auf der sicheren Seite ist, kann es nämlich wirklich unangenehm werden.
Genau,
also dieses, wie der Boom aufgekommen ist, hat jeder gesagt, ja super, so wie Sie gesagt
haben. Einkommen, großartig.
Tolles Einkommen, die Wohnung steht frei, machen wir. Aber es hat sich mittlerweile, ist es glaube ich, doch mal einige strenger geworden. Mhm. Und ja, man sollte wirklich aufpassen, wie man das, dass das auch wirklich alles seine Richtigkeit hat.
Genau.
Wie funktioniert die Erbschaftssteuer auf Immobilien?
Es gibt hier keine Erbschaftssteuer. Sie müssen, wenn Sie eine Immobilie erben, Grunderwerbsteuer zahlen auf Basis einer reduzierten Bemessungsgrundlage. Mhm. Und wenn Sie dann Ihr Eigentumsrecht auch im Grundbuch eintragen wollen, auch die Eintragungsgebühr auf der reduzierten Bemessungsgrundlage. Aber Erbschaftssteuer, so gibt es in Österreich nicht.
Okay, für Immobilien, egal welche Größe. Egal ob eine kleine Eigentumswohnung oder ein Schloss mit Latifundien dran.
Genau.
Das ist immer gleich.
Anders als in Deutschland, aber in Österreich gibt es das nicht.
Okay.
Kommt vielleicht irgendwann mal. Wir wissen es nicht, aber derzeit nicht.
Und derzeit ist es.
Kenne noch keine Planung dazu.
Bitte? Ein Thema, das wir zuerst auch schon ein bisschen angeschnitten haben. Nach dem Wohnungskauf sind einige Mängel aufgetreten. Feuchter Wohnraum und teilweise Schimmelbefall. Dies war beim Kauf nicht ersichtlich. Was kann ich tun?
Also der Verkäufer schuldet Ihnen ja, wenn es jetzt nicht im Kaufvertrag ausgeschlossen ist, dass die Wohnung im Wesentlichen mangelfrei ist.
Ja.
Und wenn sie das nicht ist, müssten Sie sich an den Verkäufer wenden und ihn zur Mängelbeseitigung auffordern. Mhm. Sie haben eine 3-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist für alles, was in der Wohnung unbeweglich ist. Mhm. Wenn es bewegliche Teile gibt, wie Sie kaufen eben noch die Möbel mit, dann wären das 2 Jahre von Gesetzes wegen. Und wenn Sie sich mit dem Verkäufer nicht einigen können, müssten Sie innerhalb dieser 3-Jahresfrist auch tatsächlich Klage beim Gericht einbringen.
Aber wenn es hier steht, dies war beim Kauf nicht ersichtlich. Ich meine, das mit dem Schimmel ist eine heikle Sache. Der eine hat richtig gelüftet und es ist nichts passiert. Und der das kauft, hat nicht gelüftet und sagt, was ist jetzt los?
Ja. Es ist natürlich immer ein bisschen Glückssache dann auch, was in einem Gerichtsverfahren herauskommt, wenn man sich nicht im Vorfeld ausreichend informiert. Mhm. Also vielleicht dann vorab noch einen Sachverständigen Fragen beiziehen, als Käufer, der einem dann auch sagt, okay, ich vermute eher, das ist auf Basis ihres nicht vorhandenen Lüftungsverhaltens, ist in jedem Fall ratsam, weil Gericht kann lange dauern und viel Geld kosten. Mhm.
Also es gibt auf jeden Fall einige Mängel, also es wird im Endeffekt wird es ein Sachverständiger entscheiden, der sagt, naja, wenn nach zwei Jahren Schimmel auftaucht, wird er sagen, naja gut,
danke.
Das hat jetzt mit der Gewährleistung nichts zu tun, weil das wäre
sofort da gewesen oder kurzer Zeit
hätte vorgekommen. Das hätte man ja sehen müssen oder wie auch immer.
Genau.
Und damit sind wir ja auch bei diesem Thema mit dem Weiterverkauf an Bekannte und Verwandte oder wie auch immer, oder Freunde und Freundinnen, wo es natürlich dann gerade in so einem Fall
schwierig sein kann. Und man es vielleicht auch selber nicht wusste, dass es den Mangel gab. Eh auch, wie Sie vorher angesprochen haben.
Ja. Weil dann habe ich ja nicht nur das Rechtliche, sondern habe ich das Soziale auch noch herum. Frage aus dem Chat. Lina Würth, darf ich den Kaufvertrag für meine neue Wohnung auch selbst schreiben? Was muss ich beachten? Was darf ich nicht vergessen? Wir haben zuerst die Sache gehabt, man kann den Kaufvertrag aus dem Internet runterladen, ja, geht, wird doch anerkannt. Kann ich ihn selber auch schreiben?
Können Sie machen.
Könnte ich, es müssen ja nur gewisse Vorgaben drinnen einmal stehen.
Genau, genau. Mhm. Also es muss auf jeden Fall das Kaufobjekt angeführt sein und der Kaufpreis.
Ja.
Und damit Sie ins Grundbuch kommen, brauchen Sie auch eine sogenannte Aufsandungserklärung. Das ist die Erklärung des Verkäufers, dass das Eigentumsrecht des Käufers im Grundbuch eingetragen werden darf. Dazu muss der Kaufvertrag auch notariell beglaubigt und verfertigt werden.
Das heißt, könnte eigentlich einen Kaufvertrag in einer Seite erledigt haben.
Könnten Sie.
Ja, könnte ich. Gut.
Dann wäre der ganze Rest auf Basis der gesetzlichen Regelungen, die es ja auch gibt, geregelt. Mhm. Das heißt, Sie hätten die Standardgewährleistungen und müssten halt dann damit auskommen.
Ja, aber
es ist wirklich nicht zu empfehlen.
Es ist nicht zu empfehlen.
Genau.
Okay.
Aus den Gründen, die wir vorher schon diskutiert haben, weil es dann vielleicht Besonderheiten gibt. Es ist besser, im Vorfeld ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Plus würde ich auch als Anwalt, und ich kenne auch keinen Notar, der das machen würde, eine Urkunde, die von Privatpersonen kommt, einfach so quasi annehmen. Mhm. Sondern auch die Notare würden sich die Urkunden ansehen.
Also nicht stempel draufsetzen und sagen, passt, sondern man schaut sich das an und sagt, vor allem, jetzt ist ja noch die, was muss ich beachten, was darf ich nicht vergessen, das ist dann viel, das können wir jetzt da hier gar nicht beantworten, weil es sind eben einfach viele Punkte, auf die man achten muss. Genau. Und darum ist es eben überhaupt nicht empfehlenswert, den Kaufvertrag selbst zu schreiben.
Genau, also es hängt dann, wie wir schon gesagt haben, von der jeweiligen Wohnung, vom jeweiligen Hausliegenschaft ab. Ja. Alles hat seine Besonderheiten. Und
außer man wäre Anwalt, dann kennt man sich aus und könnte es machen, dann ist das wieder was anderes. Aber zur nächsten Frage. Darf ich als Eigentümer einen Heizkörper, Zentralheizung, abmontieren? Im Kaufvertrag konnte ich diesbezüglich nichts finden. Das ist eine spannende Frage.
Genau.
Weil ich, ja, wo die Herausforderung liegt ja, ob ich damit in diesem Heizkörper das Heizsystem an sich im Haus störe oder nicht.
Genau, weil es gibt dann in den Wohnungseigentumsverträgen ja auch immer Regelungen dazu, was muss ich als Wohnungseigentümer beachten, wofür bin ich in meiner Wohnung verantwortlich. Mhm. Und wenn Sie, wie Sie auch gesagt haben, mit dem Heizkörper dann das Heizsystem des ganzen Hauses lahmlegen oder unterbrechen, dürfen Sie das natürlich nicht machen. Wenn Sie jetzt sagen, bei Umbau arbeiten, Sie brauchen diesen einen Heizkörper nicht mehr, weil, weiß ich nicht, Sie verschieben eine Wand, was auch immer, und Sie lassen das professionell machen, sodass kein Schaden eintritt, können Sie das machen.
Also nicht einfach anzwicken und passt schon, sondern...
Genau, außer Sie sind wieder Installateur, können das natürlich.
Das ist natürlich auch, das stimmt. Also das heißt, auch wenn im Kaufvertrag diesbezüglich nichts zu finden ist, es ist vermutlich eine Frage, wie sehr das jetzt nur auf die Wohnung wirkt, ob das jetzt über eine Gastherme geht oder ob das eine Zentralheizung das ganze Haus versorgt und ob da nicht dann mit den Leitungen, ob sie da, das ist auch berechnet, wie viel Wasser zufließt, wie viel Wasser wegfließt von den Heizkörpern und wenn man da ein bisschen kann sich ja ausweiten.
Genau.
Also,
und es kann eben auch sein, dass eben, wie Sie gesagt haben, das Heizsystem für das ganze Haus zuständig ist, dann gehört Ihnen quasi der Heizkörper auch nicht, sondern gehört das einfach zur allgemeinen Wärmeversorgung. Und dann dürfen Sie als Wohnungseigentümer da auch nichts machen. Okay. Das ist so wie die allgemeinen Leitungsrohre, die vielleicht auch durch Ihre eine tragende Wand gehen. Wasserleitung, Abwasser, sonstiges, Stromleitungen, die müssen ja auch irgendwo im Gebäude verlegt sein. Die dürfen Sie ja auch nicht so einfach verändern, wenn es eben auch die anderen Objekte mitversorgt oder halt wesentlich ist, um diese Versorgung aufrechtzuerhalten.
Danke. Kommen wir wieder zur Miete. Ich glaube, in meiner Altbauwohnung ist die Miete viel zu hoch. Was kann ich tun? Ich möchte deswegen nicht gleich klagen.
Es gibt ja einige Anbieter, die eine Überprüfung vornehmen. Mhm. Und es gibt in Wien die Schlichtungsstelle, die dafür zuständig ist, für die Mieter kostenfrei zu überprüfen, ob die Miete zu hoch ist oder nicht. Mhm. Die schicken dann auch einen Sachverständigen zu Ihnen in die Wohnung und die errechnen dann den zulässigen Mietzins und übernehmen dann auch die Korrespondenz mit dem Vermieter. Also es gibt dann quasi ein formfreies Schlichtungsstellenverfahren, wo die Schlichtungsstelle dann auch eben verbindlich feststellen kann, wie hoch die Miete sein darf oder nicht. Also sind Sie nicht gleich bei Gericht?
Also bevor man zum Streiten anfängt, schon mal schauen, dass man das auf eine andere Art und Weise lösen kann.
Genau. Und die Schlichtungsstelle vermittelt im Regelfall auch sehr gut.
Okay,
also die machen das sehr professionell und sehr...
Und wo dann jeder sagt, passt.
Mhm.
Kann man im Kaufvertrag einer Wohnung die Eigentumsverhältnisse beliebig aufteilen, zum Beispiel nach Prozent oder Euro auf zum Beispiel nach Prozent oder Euro? Auf was muss man achten? Also kann man im Kaufvertrag einer Wohnung die Eigentumsverhältnisse beliebig aufteilen?
Also beim Wohnungseigentum gibt es ja die Möglichkeit, eine Eigentümerpartnerschaft zu begründen. Also Sie können im Wohnungseigentum zu zweit eine Wohnung kaufen. Mhm. Sie müssen nicht verwandt sein, Sie müssen nicht verheiratet sein. Wir beide könnten miteinander eine Eigentumswohnung kaufen. Mhm. Und dann würde uns die Wohnung aber zwingend jeweils zur Hälfte gehören. Also wenn Sie Wohnungseigentum haben, ist das eben die Vorgabe bei einer Eigentümerpartnerschaft. Uns gehört die Wohnung gemeinsam.
Ja.
Und wir haben dann halt die halben Anteile. Genau.
Auch wenn Sie mehr zahlen als ich?
Ja.
Okay, also dann da geht es nicht dann darum, es ist einfach 50-50. Genau. Das heißt, eine Wohnung kann ich nicht nur laut WEG, Wohnungseigentumsgesetz, sondern auch wenn ich jetzt eine gebrauchte Wohnung, wenn wir beide eine gebrauchte Wohnung kaufen, ist es auch 50-50.
Genau, wenn das Haus im Wohnungseigentum steht.
Wenn das Haus
steht.
Im Wohnungseigentum ist,
genau.
Zu dritt geht es nicht mehr.
Zu dritt geht es nicht mehr.
Okay.
Wenn kein Wohnungseigentum begründet ist, was sehr selten der Fall ist bei Wohnungen,
ja.
Logischerweise, dann können Sie die Miteigentumsanteile beliebig aufteilen, haben aber den Nachteil, dass Sie kein ausschließliches Nutzungsrecht an der Wohnung haben, die Sie vielleicht kaufen wollen. Also beim Wohnungseigentum ist es ja so, das ist quasi Ihre Wohnung und Sie können sie nützen.
Mhm.
Beim schlichten Miteigentum müssten Sie zusätzlich noch Vereinbarungen treffen, weil schlichter Miteigentümer, es passiert immer mal wieder.
Ich bin ja dann schlichter Miteigentümer,
genau.
Am gesamten Haus. Und müsste noch eine Vereinbarung treffen, dass ich zum Beispiel am Haus mich beteilige als Miteigentümer und dafür darf ich halt diese eine Wohnung nutzen.
Genau, es kommt immer mal wieder vor, wenn es Einfamilienhäuser gibt und es erben dann halt drei Leute, dann hat man halt drei Eigentümer von dieser Liegenschaft, fairen Immobilien kommt es auch mal immer wieder vor im Erbweg und da muss man halt schauen, wie man sich einigt mit den anderen.
Bei einer Trennung ist es natürlich dann, ich sage mal, wenn der eine Partner 90% gezahlt hat und der andere 10%, ist es trotzdem, wenn man sich trennt, 50-50.
Ja, außer man vereinbart es anders.
Außer es gibt dann einen
Ehevertrag oder wie auch immer oder sonstige Vereinbarung.
Mhm.
Also rein vom Grundbuchstand wäre es dann immer noch so.
Okay, ist 50-50, aber man kann eigene Vereinbarungen treffen, wo man sagt, ja, wir lösen das einfach. Wenn wir uns trennen, wenn irgendwas ist, dann sind das, hast du so viel bezahlt und ich habe so viel bezahlt.
Ja.
Noch eine Frage, wie kommen Vertragserrichtungskosten zustande? Können Sie erklären, was die sind? Wir hatten zwar das Thema schon, aber wir beantworten es noch einmal kurz.
Genau. Also es gibt prinzipiell gesetzliche Vorgaben, wie viel man als Anwalt und Notar maximal für die Vertragserrichtung verlangen darf und auch für die Treuhandabwicklung. Das orientiert sich dann am Kaufpreis und ist einfach ein gestaffelter Tarif. Die Beträge sind aber im Regelfall deutlich höher, als wenn man sich jetzt so ein Vertragserrichtungshonorar vereinbart. Und da haben sich bestimmte Marktsätze entwickelt, die Standard sind. Und die sind eben, wie gesagt, um die 1,5-2% und decken eben den ganzen Aufwand ab. Kaufvertragserrichtung, Beratung in dem Zusammenhang, Treuhandabwicklung, also die Eintragung des Eigentumsrechts im Grundbuch, Annahme des Kaufpreises, Ausfolgung. Und damit ist das dann eben abgedeckt und das ist dann Daumen mal Pi, der Aufwand, den man auch als Anwalt, als Anwältin hat in dem Zusammenhang.
Eine Frage noch kurz zum Schluss. Wir nehmen jetzt keine mehr von den beruflichen Fragen, sondern wir nehmen jetzt eine, wir haben nämlich jetzt zweimal, wurden die meine Interviewpartner gefragt, wie Sie eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen sind. Und das frage ich Sie jetzt auch. Werden Sie Anwältin oder wieso sind Sie in die Immobilienwirtschaft gelandet?
Das Jus-Studium war ein bisschen Zufall. Ich habe in der Schule Konfliktlösung von Schülern für Schüler gemacht und habe mir dann überlegt, womit ich die Mediationsausbildung auch noch beruflich verbinden kann. Mhm. Und dann hat sich das Jus-Studium angeboten. War dann neben dem Studium in einer Kanzlei, die auch Scheidungen machen und Familienstreitigkeiten. Und da habe ich beschlossen, Mediation, danke, nein, brauche ich nicht.
Nein.
Die haben auch sehr viel Immobilienrecht gemacht und das fand ich dann eigentlich sehr spannend und bin dann quasi zufällig hineingerutscht, weil auf der Uni kommt es wenig vor, außer man macht den Wahlfachkorb dazu.
Stimmt, ja.
Genau, das ist wirklich ein Minimum.
Mhm. wo es ein spannendes Thema ist.
Ja. Ein sehr spannendes
Thema. Das heißt,
Thema.
Familien, das irgendwie davor...
Gar nicht.
Also es gibt niemanden, der dann...
Nein.
Okay.
Das Lustige ist, mein Stiefbruder studiert jetzt auch Jus. Also es kommt dann quasi in der nächsten Generation.
Zusammen.
Genau, genau.
Dann danke fürs Kommen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die vielen Fragen, die Sie beantwortet haben.
Vielen Dank auch für die Einladung. War wie immer sehr lustig.
Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zusehen. Und wie gesagt, war ein langer Tag heute. Um 16 Uhr haben unsere Vorträge begonnen, beziehungsweise unsere Talks. Sie können sich alle noch einmal anschauen auf www.erstewohnmesse.at und unter der gleichen Internetadresse mit /digital können Sie sich zahlreiche spannende Wohnprojekte anschauen in Wien und können einfach gustieren. Und wenn Sie eine das Richtige gefunden haben, dann wissen Sie auch schon, an wen Sie sich wenden können, falls es rechtliche Fragen gibt. Und wir wünschen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Erste Wohnmesse-Experten-Talk. Auf www.erstewohnmesse.at findest du viele weitere spannende Talks, topaktuelles Immobilienwissen und tolle Objekte in Wien und Umgebung. Hat dir diese Episode gefallen? Dann teile unseren Podcast doch mit Freundinnen und Freunden, Familie oder Bekannten, damit auch sie vom Know-how unserer Gäste profitieren können. Folge der Erste Wohnmesse auf Social Media und bleibe top informiert. Die Links dazu findest du in den Shownotes.